Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Der erste Ministerrat dieser neuen Regierung, der ersten Dreierkoalition, ist bereits absolviert worden heute. Und wie es mit dieser Koalition aus ÖVP, SP und NEOS ausschaut, aber auch was das für den Wien-Wahlkampf bedeutet, möchte ich jetzt die Wiener ÖVP-Politikerin Laura Sachsliner fragen, die ich jetzt herzlich hier im Studio begrüße.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Sachsliner, haben Sie sich gefreut über diesen ersten Ministerrat der schwarz-rot-pinken Regierung? Ich frage deswegen, weil Sie ganz ursprünglich eigentlich eine der wenigen waren, die auch für eine Koalition mit der FPÖ waren.
Das stimmt, ja. Ich finde es schade natürlich, dass so eine Mitte-Rechts-Regierung nicht zustande gekommen ist. Aber gut, es ist jetzt einmal so und jetzt haben wir diese Regierung. Und es ist natürlich grundsätzlich immer gut, wenn so Regierungen schnell zum Arbeiten anfangen und dann natürlich schnell erste Beschlüsse fassen. Also insofern kann man sagen, glaube ich, ist es mal ein positives Zeichen, wenn der Ministerrat wirklich was weitergeht.
Diese Mietpreisbremse, das war ja durchaus etwas, das schon lang gefordert wurde aufgrund eben der Teuerung und eben dieses Schlagwortes des leistbaren Wohnens, leistbaren Lebens. Ist das etwas, das Sie befürworten oder sehen Sie es eher skeptisch?
Also ich glaube, im Bündel all dessen, was da jetzt geplant ist, ist die Mietpreisbremse in Ordnung. In der Form, wie sie jetzt kommt, was ich kritischer sehe, sind solche Projekte wie eine Bankenabgabe. Davon halte ich wenig, auch wenn man sich anschaut, zum Beispiel, wenn es um die Senkung der Lohnnebenkosten geht, wo man eventuell ab 2027 damit sozusagen, also das in Betracht ziehen kann. Das sind natürlich alles noch viele offene Fragen, wo ich natürlich schon hoffe, dass dann im Rahmen der nächsten Monate, aber auch Jahre vielleicht eine Bewegung in die richtige Richtung kommt. Das ist ja bei Koalitionen immer so, dass es zwar ein Regierungsprogramm gibt, das gute Punkte und auch schlechte Punkte enthält. Ich glaube, da hat jeder so seine speziellen Vorlieben. Die Frage ist aber dann immer, wie gestaltet sich es in der tagespolitischen Auseinandersetzung und hält sich da noch wirklich jeder an das, was ausgemacht ist, oder versucht dann nicht ein oder andere doch seine eigene Ideologie durchzubringen?
Weil Sie jetzt die Bankenabgabe angesprochen haben und die eigene Ideologie, fangen wir mit dem an, den Sie wahrscheinlich am meisten schätzen in dieser Regierung, Vorsicht, Ironie, den SPÖ-Finanzminister Matterbauer. Was halten Sie denn von ihm?
Also wenn ich mir alte Aussagen oder Videos von ihm anschaue, dann bekomme ich schon ehrlich gesagt etwas Bauchschmerzen. Jetzt ist es zwar in diesen Koalitionsverhandlungen gelungen, sozusagen das Schlimmste, würde ich mal sagen, zu verhindern, also Erbschafts- und Vermögenssteuern oder andere ähnliche Maßnahmen, die die SPÖ gefordert hat. Aber die Frage ist dann natürlich am Ende des Tages, wie gestaltet der Finanzminister seine Arbeit da? Wir haben in der letzten Periode ein abschreckendes Beispiel mit Leonore Gewessler gehabt, die sich jetzt für die Maßnahmen, die im Regierungsprogramm vereinbart waren, nur wenig interessiert hat dann in der täglichen Praxis, sondern eher ihren eigenen Weg gegangen ist. Und das wird man natürlich jetzt auch beim Finanzminister kritisch beobachten müssen.
Mhm. Hätten Sie an der Stelle der ÖVP das Finanzministerium hergegeben?
Naja, also ich tue mir immer schwer bei diesen Beurteilungen über einzelne Ressorts, aber es war natürlich klar, dass sowohl in einer Zweierkoalition mit der FPÖ als auch in einer Dreierkoalition, wenn es drei Parteien sind, man nicht die gleiche Ressortaufteilung haben kann wie vorher mit den Grünen. Ich persönlich bin, wie gesagt, angesichts der Besetzung des Finanzministeriums, man kann ja auch sagen, okay, das wird vielleicht nicht von der ÖVP besetzt, aber vielleicht doch mit jemandem, der halbwegs pragmatisch oder vernünftig ist.
Ich meine jetzt jemand wie den Peter Hanke.
Vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt sicher auch noch andere Kandidaten. Mhm. Gut, jetzt ist er Infrastrukturminister geworden. Aber der Herr Matterbauer ist natürlich schon seitens der SPÖ eine ziemliche Ansage in eine gewisse Richtung, wenn man das so sagen möchte. Und ja, und da bin ich durchaus kritisch.
Mhm. Wie sehen Sie denn das ÖVP-Team, das Regierungsteam? Es ist im Groben und Ganzen ja gleich geblieben im Vergleich zur letzten. Neu ist natürlich der Bundeskanzler mit Christian Stocker jetzt, Staatssekretäre sind neu und der Wirtschaftsminister ist mit Hartmannsdorfer ebenfalls neu und der gilt ja ein bisschen so als Zukunftshoffnung der ÖVP.
Also ich kenne alle Regierungsmitglieder persönlich und schätze auch jeden Einzelnen. Ich glaube auch, dass Christian Stocker das gut machen wird als Bundeskanzler, da habe ich keinen Zweifel. Und ich glaube ganz generell, dass diese Koalition sicher nicht an der Volkspartei scheitern wird, sondern es da, glaube ich, andere Faktoren gibt, die man jetzt in den nächsten Monaten und Jahren deutlich stärker im Visier haben muss. Zum einen ist das natürlich die ideologische Ausrichtung mancher Parteien, aber auch wenn ich mir zum Beispiel die Zerstrittenheit der SPÖ anschaue, ich glaube, das werden eher Fragen sein, die uns mehr beschäftigen.
Okay, aber bei Ihnen spürt man ja ehrlich gesagt schon eine tiefe Abneigung gegenüber der SPÖ. Ja.
Das kann man vielleicht so sagen. Ja.
Wie stark ist denn das die Stimmung in der ÖVP? Also wie viele denken ähnlich wie Sie, sagen wir es mal so?
Naja, es gibt natürlich viele, die mit der SPÖ nicht viel anfangen können. Ja? Also wenn man Funktionär der ÖVP ist oder auch zum Beispiel, wenn man in Wien sozialisiert ist und auch damit bekommt, wie sich die SPÖ Wien da gebärt, dann hat man jetzt nicht unbedingt die höchste Meinung wahrscheinlich von vielen Vertretern der SPÖ, wenn es um ihre politische Ausrichtung geht. Es ist aber nun mal so, dass in einer Partei ist man deswegen, weil man mit allen anderen Parteien weniger anfangen kann. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es so viele Fans von anderen Parteien bei uns gibt und ja, da hat natürlich jeder seine persönliche Meinung, welche Koalitionsvariante er bevorzugen würde. Am Ende des Tages muss man in diesem Fall sagen, man hat ja alle anderen Alternativen auch probiert. Also ich komme nicht umhin zu sagen, man hat es mit der FPÖ probiert und mich hat selbst gewundert, dass Herbert Kickl diesen Regierungsbildungsauftrag so leichtfertig auch aufs Spiel gesetzt hat und dann auch wieder aufgegeben hat. Und jetzt ist es diese Koalitionsvariante. Es ist sicher nicht meine Traumvariante, wenn ich sie auf einem weißen Blatt Papier gezeichnet hätte, vor allem nicht mit gewissen Personalbesetzungen. Aber man wird das Beste daraus machen müssen.
Aber bedauern Sie, dass das gescheitert ist mit den Koalitionsverhandlungen mit Herbert Kickl?
Bedauern ist immer so ein dramatisches Wort, finde ich. Wie gesagt, ich glaube, eine Mitte-Rechts-Regierung, da hätte in einem Regierungsprogramm sehr viel Gutes stehen können. Man hätte da viele Reformen auf die Beine bringen können, die jetzt natürlich mit SPÖ und NEOS schwieriger werden. Ich glaube, dass man da eben, wie gesagt, einfach sich genau anschauen muss, wie sich dann in der tagespolitischen Auseinandersetzung gestaltet. Weil natürlich, jetzt hat man sich auf ein paar Kompromisse geeinigt. Im Regierungsprogramm sind ein paar Sachen vereinbart. Natürlich noch nicht allzu konkret, weil das immer so ist, dass man sich am Ende des Tages ausverhandeln muss und Papier ist bekanntlich geduldig und es kann uns natürlich genauso passieren, dass dann einzelne SPÖ-Minister oder einzelne Flügel in der SPÖ oder vielleicht auch bei den NEOS gewisse Sachen dann wieder torpedieren und versuchen, was anderes auf den Weg zu bringen und das kann man jetzt natürlich nicht beurteilen, aber da muss man natürlich vorsichtig sein.
Ist das Regierungsprogramm für Sie ein Kompromiss der kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen den drei Parteien?
Na, also kleinster gemeinsamer Nenner würde ich nicht sagen, weil es natürlich schon einzelne Punkte gibt, wo man sieht, dass jede Partei versucht hat, für sich sozusagen in den Ressorts, die einem auch wichtig sind, etwas weiterzubekommen. Ich glaube, es gibt einfach gewisse Maßnahmen, die ein guter Schritt in die richtige Richtung sind, aber wo ich mir natürlich mehr gewünscht hätte. Nehmen wir zum Beispiel ein Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre. Das finde ich ist wirklich positiv, dass das mit einer SPÖ gelungen ist. Das war ja alles andere als selbstverständlich. Auf der anderen Seite, ich persönlich bin der Meinung, dass man auch mit 14 noch nicht wirklich freiwillig über so ein Kopftuch entscheiden kann und auch da ja, unter dem Einfluss der Eltern steht. Also da hätte ich mir weitreichendere Maßnahmen gewünscht. Aber auch zum Beispiel beim Thema illegale Migration gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die man andenken könnte, wo aber klar war, dass das mit einer SPÖ schwierig wird.
Aber was zum Beispiel, weil das ist ja gerade ein Kapitel, wo eigentlich alle sagen, dass das sehr rigide ist.
Naja, also ich würde mal sagen, es ist positiv, dass man sich mit der SPÖ mal grundsätzlich auf den Konsens geeinigt hat, dass man so Dinge wie einen Familiennachzug stoppen möchte oder dass man sich grundsätzlich auf das Ziel einigt, dass man null Asylanträge kommen möchte. Das ist ja alles andere als selbstverständlich gewesen, wenn ich mir manche Aussagen vom Herrn Pablo oder so in der Vergangenheit anschaue.
Deswegen meine ich, was hätten Sie
aber natürlich sozusagen ist da immer, bezieht man sich in vielen Punkten einfach darauf, dass man gewisse Dinge prüfen möchte, dass vieles auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar sein muss. Und ich habe in der Vergangenheit schon gesagt, dass ich glaube, solange man sich nicht auf europäischer Ebene vehement dafür einsetzt, dass man die Menschenrechtskonvention dort auch reformiert, wird es schwierig, das auf nationaler Ebene tatsächlich umzusetzen.
Aber würden Sie aus der Europäischen Menschenrechtskonvention aussteigen?
Nein, ich glaube, die Frage stellt sich zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht. Man müsste ja mal darüber anfangen zu diskutieren, sie zu reformieren. Das haben wir vielleicht in Österreich in den vergangenen Monaten ab und zu in ganz leisen Tönen gemacht, aber so wirklich ja noch nicht und auf europäischer Ebene schon gar nicht, da wo es wirklich passieren muss. Und solange es darüber keine Debatte gibt, wie man diese Menschenrechtskonvention an die Gegebenheiten der Gegenwart anpasst und auch an die Herausforderungen der Zukunft, ist natürlich einfach vieles, was wir auf nationaler Ebene tun, schwierig tatsächlich umzusetzen.
Wären Sie auch für Pushbacks gewesen?
Also ich glaube, die Frage stellt sich jetzt in dem Fall nicht, aber ich bin natürlich der Meinung, dass sozusagen der Schutz der Außengrenzen wichtig ist und genauso natürlich auch der Schutz der Souveränität Österreichs, das ist überhaupt keine Frage. Aber natürlich muss man darauf schauen, dass alles irgendwie auch mit europäischem Recht vereinbar ist. Aber deswegen ist natürlich die Herausforderung, dass wir auf europäischer Ebene da auch wirklich viel Druck machen, dass gewisse Reformen in Angriff genommen werden. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, den Asyl- und Migrationspakt auf europäischer Ebene, auf den man sich geeinigt hat, da stehen meiner Meinung nach ein paar gescheite Sachen drinnen, ein paar weniger gescheite Sachen, aber grundsätzlich ist es mal etwas Positives. Aber auch das muss natürlich in Umsetzung geraten, weil sonst ist es auch wieder nur ein leeres Papier, auf das man sich beruht.
Mhm. Wenn man Ihnen zuhört, hat man zumindest beim Thema Migration und Asyl den Eindruck, zwischen Ihnen und der FPÖ würde wirklich kein Blatt Papier passen.
Also woran? Das sehe ich überhaupt nicht, okay, so. Aber da müssten wir wahrscheinlich über viele andere Themen auch noch diskutieren.
Nein, ich sage nur bei dem Thema.
Ach so, okay.
Nur bei dem
Thema. Thema Migration, naja, kein Blatt dazwischen passen, würde ich nicht sagen. Ich würde jetzt niemals von einer Festung Österreich oder Festung Europa sprechen oder von diesen Dingen. Mit dieser brachialen Sprache kann ich persönlich nichts anfangen. Aber natürlich glaube ich, dass mit der FPÖ in manchen Sachen, gerade beim Thema Migration, vielleicht eine schärfere Linie möglich gewesen wäre. Aber es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass das jetzt in dieser Koalition nicht passieren kann. Wie gesagt, so ein Regierungsprogramm ist immer nur ein erster Schritt und man muss dann natürlich schon in der tagespolitischen Auseinandersetzung wieder einfach vieles von vorne verhandeln.
Wie lang glauben Sie denn oder wie lang wäre Ihre Einschätzung, wird diese Koalition, kann diese Koalition halten, diese erste Dreierkoalition Österreichs?
Also ich tue mir mit diesen Prognosen immer schwer, vor allem, weil ich die letzten Monate mit jeder Prognose falsch gelegen bin. Also bin ich da vorsichtig, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die jetzt auf alle Fälle eine Zeit lang mal halten wird. Ich kann jetzt keinen Zeithorizont nennen, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sich das in wenigen Monaten wieder erledigt hat.
In den nächsten Monaten quasi auflöst. Was definitiv sehr bald stattfindet, ist die Wiener Gemeinderatswahl, nämlich am 27. April. Sie sind ja Wiener ÖVP Gemeinderätin. Wie schaut denn da die Lage für die Wiener ÖVP aus? Weil da hat man schon eher zuletzt den Eindruck gehabt, und ich drücke das jetzt freundlich aus, dass die Lage für die ÖVP eher desaströs wirkt.
Also die Umfragen sind natürlich nicht zufriedenstellend, das braucht man überhaupt nicht schönreden und es wird sicher kein einfacher Wahlkampf für die ÖVP Wien. Das ist, glaube ich, auch klar, aber am Ende des Tages sind es doch noch ein paar Wochen hin bis Ende April und wir werden dann am 27. April beurteilen müssen, wie das Ergebnis wirklich ausschaut.
Aber was ist die Botschaft der Wiener ÖVP in diesem Wahlkampf? Ich glaub, also weshalb, was ist da das Alleinstellungsmerkmal?
Ich glaube, ich kann jetzt schwer für die ganze ÖVP Wien sprechen, vor allem nicht für alle Bezirke, aber meiner Meinung nach ist völlig klar, dass die Botschaft sein muss, dass diese SPÖ-Neos-Regierung und generell die Dominanz der SPÖ in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten dieser Stadt in keinster Art und Weise gut getan hat, wenn wir uns ansehen, was für Probleme wir in Wien haben, im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, wie das Sicherheitsgefühl der Wiener einfach in den letzten Jahren dramatisch gesunken sind. Das sind sicher die drei großen Themen, mit denen man sich wieder auseinandersetzen müssen und wo man als ÖVP auch klare Kante zeigen muss.
Aber was wären da im Gesundheits- und Bildungssystem zum Beispiel, weil sicherheitsmäßig ist es natürlich in der Hauptstadt das größte Problem, aber was wären da die Vorbilder im Gesundheits- und Bildungsbereich? Von dem, was ich weiß, ist zum Beispiel im Gesundheitsbereich Steiermark und Co. eine weit dramatischere Situation als in Wien.
Naja, das ist wie dieses Argument der SPÖ, die einem sagen, ja, beim Thema Kriminalität ist es in London noch schlimmer als in Wien. Deswegen sollte man froh sein, dass Wien Wien ist.
Aber Sie haben das jetzt vorgegeben.
Man kann jetzt die unterschiedlichsten Vergleiche anstellen, aber Fakt ist, dass wir im Gesundheitssystem die Situation haben, dass in vielen Bezirken es an Hausärzten, an Kinderärzten, an Gynäkologen mangelt. In meinem Wahlkreis, im Bezirk Landstraße, ist die Situation ähnlich dramatisch. Wir sehen, dass wir im Bildungssystem im Vergleich zu anderen Bundesländern dramatische Zahlen haben, wenn es um das Sprachniveau geht, wenn es darum geht, wie viele Kinder Deutsch sprechen können, nicht nur in der Volksschule, sondern dann auch später. Wir sehen, dass Kinder zwar jetzt in ein verpflichtendes Kindergartenjahr gehen, natürlich auch in Wien, ist ja keine Frage, aber trotzdem dann bei Schuleintritt nicht wirklich Deutsch sprechen können. Und da muss man sich schon die Frage stellen, funktioniert da alles so richtig, wie es die SPÖ wieder behauptet? Meiner Meinung nach nicht.
Mhm. Gut, Laura Sachs-Lehner, danke für dieses Gespräch. Wir werden sehen, ob die ÖVP mit diesen Themen punkten wird oder die Freiheitlichen, die normalerweise der Platzhirsch bei diesen Themen sind, aber wir werden es sehen. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm sofort weiter. Bleiben Sie dran.